redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Mai-Ausgabe. Warte mal, warum geht denn die Jingle-Maschine nicht leise? Ich werde hier nochmal irre!
Wir reden einfach drüber.
Ich halte das langsam. Irgendwann werde ich hier wahnsinnig. Willkommen zur
Schieß
Mai-Ausgabe.
Doch einfach mal tot.
Willkommen zur Mai-Ausgabe der Weinflaschen, die noch ungeöffnet vor mir stehen, und schon geht hier alles schief, so wie am Ende der Sendung, wenn ich vergessen habe, alles, wenn ich nicht alles ausgespuckt habe. Was ich gerade feststelle, dass ich gar nicht kann, weil ich nämlich den Spucknapf nebenan habe stehen lassen.
Okay. Ja, naja. Dann mach das doch zwischendurch mal.
Ja, zwischendurch geht dann. Genau, du kannst dann schwafeln und ich gehe tafeln. Wo war ich?
Ja, hi.
Genau. Hallo, Christoph Raffelt ist dabei, genau.
Ja, und Holger Klein natürlich.
Ja, wie immer, und wie es sich gehört. Wo war ich, wollte ich sagen. Ja, genau, ich war mal wieder auf einer kulinarischen Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon erzählt hatte, im Vorfeld der Veranstaltung in der letzten Sendung.
Ja, hast du.
Ja, dann brauche ich ja jetzt auch gar nicht mehr weiterreden. Nee, war super
gewesen. Wie war's denn?
War total super. Also die Veranstaltung war eine kombinierte Lesung, also Lesung mit Menü. Gelesen hat Stefan Paul aus seinem Buch Der große Glander. Und in diesem Buch geht's um Essen unter anderem. Ziemlich viel um Essen unter anderem.
Und um Bodensee, also wie bei Martin Walser.
Ja, genau. Ein Bodensee-Roman herum. Der hat gelesen, und das Restaurant So Sein aus Heroldsberg,
das ja bei dir schon häufiger Erwähnung gefunden hat.
Das Restaurantessen war, was mich am meisten in meinem Leben jemals geflasht hat. Die haben gekocht, ich weiß gar nicht mehr, 5 oder 6 Gänge dazu gemacht, und dann war immer so ein Gang gelesen, gab ein paar Weine dazu, ein paar nette Leute waren da, viele auch, die ich schon kannte, so aus dieser Nürnberger Food Posse und so.
Auch der aus Köln, über dessen Blog wir vor einiger Zeit schon
genau,
mal
häufiger reden. Der großartige Thorsten Goffin, Blogger, Fotograf, Winzer und Autor, den alle wirklich rezipieren sollten, auf allen nur denkbaren Kanälen. Wir trollen den, wir schicken dem jetzt die Trolle vorbei. Jedenfalls war das in Nürnberg in einem Laden, dessen Namen ich jetzt nicht erinnere. Warte mal, oh Gott, weißt du was?
Du redest und ich guck mal schnell.
Okay, also es war in einer, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger sich nennen.
Das ist neu irgendwie.
Das ist neu, brandneu. Das
gehört auch mit zu dieser Gruppe, wo der das So-Sein auch zugehört. Das ist ja eigentlich ein Caterer, so ein Edel-Caterer, der da
also die das So-Sein eröffnet haben, ja genau, die Gründer sozusagen, die kommen aus dem Catering unter anderem aus
dem Catering.
Jedenfalls ist das so eine, ich weiß leider gar nicht so genau, wie man diese Art von Location nennt. Ich glaube, es fällt so im Großen und Ganzen unter die Rubrik Mietküche, Kochschule, irgendwie sowas. Also ein Restaurant mit einer idealerweise offenen Küche, also wo jeder, der im Restaurant sitzt, auch zugucken kann, was in der Küche passiert, und gleichzeitig vielen Restaurantplätzen, und die haben aber keinen Regelbetrieb, sondern machen halt nur für Events auf. Also kannst du halt mieten und dann kannst du da irgendwie so Sachen machen, wie zum Beispiel das Ding, was wir da gemacht haben oder was die gemacht haben an dem Abend. Und
darf ich ganz kurz?
Bindergasttheke, genau, die Bindergasttheke in Nürnberg. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, wo ich auch so ein bisschen in die Food-Richtung tendiere, zumindest das zu essen, jetzt nicht unbedingt alles selber herzustellen, da bin ich immer noch irgendwie Anfänger, wenn nicht nur blutiger Anfänger sogar. Ich habe jetzt schon einige von diesen Kochschulen, Mietküchen, Pop-Up-Restaurant-Dingsi gesehen, und das war wirklich, also diese Bindergasttheke ist das spektakulärste Teil, was ich bisher gesehen habe. Also wunderschön eingerichtet, die haben sogar schwarzes Besteck, weißt du, also so alles irgendwie cool. Also ich war wirklich sehr, sehr hingerissen. Das Essen war auch gut, allerdings muss man sagen, also das Essen war super, aber lange nicht so super, wie das So-Sein kocht, wenn es in seinem eigenen Laden, in seiner eigenen Küche stattfindet. Aber das ist halt trotzdem.
Darf man halt auch tatsächlich nicht erwarten, irgendwie. Nein. Das ist halt nicht so, ne?
Nee.
Also das ist nie so, also denke ich.
Vermutlich, ich kann es nicht beurteilen. Also so oft werde ich jetzt auch nicht zu solchen Sachen eingeladen. Wobei ich mir diese Woche einen Anzug gekauft habe. Da geht jetzt auch der Aufruf an alle für die nächste Zeit. Ich habe mir diese Woche einen Anzug gekauft, weil am Wochenende ist eine Hochzeitsfeier von einem Freund. Und in unserem, ne, mit unserer Statur, da kaufst du halt nicht beim C&A irgendwie so einen 300-Euro-Anzug. sondern da gehst du halt zum Fachhändler. Und der Fachhändler sagt so, ja, da, nee, die Hosen nehme ich aber mal nicht in der Größe wie das Sakko, weil sie ihren Bauch ja über der Hose tragen. Wo du dann auch immer so denkst, so über der Hose, klingt so, als wäre es Absicht. Hab jedenfalls mir einen Anzug gekauft.
In der Hose tragen.
Ich habe mir einen Anzug gekauft, der so unfassbar teuer war. Ich habe noch nie so viel Geld für so wenig Kleidungsstücke ausgegeben in meinem Leben, dass ich dringend darum bitte, mich auf Abendveranstaltungen einzuladen, bei denen man gut gekleidet sein muss, damit sich das auch
lohnt. Verstehe.
Nein, das war also, das ist echt irgendwie, ich weiß nicht. Aber kann man ja auch mal machen. Einen guten Anzug im Leben kann man ja immer mal bringen.
Ja.
Ja, das war, was ich erlebt habe, und ich kann nach wie vor jedem nur empfehlen, mal ins So-Sein zu gehen, in die Bindergastheke in Nürnberg, wenn da irgendwie was ist. Alleine für die Optik ist das schon echt sehr, sehr geil. Also sie haben eine so eine offene Küche, also den Kochblock, so, ne, ist ja so modern, so ein Klotz in der Mitte stehen zusammen, wo dann so Herdplatten sind und sowas. Und da haben die, also dieses Ding ist, ich weiß es gar nicht, 5 Meter lang? Acht, das muss länger sein als 5 Meter. Ich schätze mal so 6-8 Meter lang, komplett aus Marmor.
Ich sehe es gerade hier auf der Seite.
Das hast du nicht gesehen. Also es ist ein Schnitt ist, glaube ich, drin. Einmal haben sie es teilen müssen. Aber es
einfach
ist
mal jemand relativ viel Geld wieder reingesteckt.
Unglaublich. Krass. Ja, absolut unglaublich. Ja, und dann war ich noch essen in Nürnberg in einem anderen Laden, dessen Namen ich vergessen habe.
Okay.
Mensch, wie hieß denn der? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe ein Instagram-Foto gemacht. Ich kann mal nachgucken, während wir hier irgendwie was basteln.
Okay. Man nennt das ja irgendwie Social Cooking. Also hier heißt es Private Dining Social Cooking.
Private Dining Social Cooking.
Ja.
Ach Gott, außerdem war ich ja noch beim Türken, fällt mir gerade ein.
Beim Türken?
Beim Türken war ich. Und zwar war ich eine Woche in Antalya. Eine Auszeit nehmen sozusagen.
Ja.
Und
das würde ich auch gerne machen.
Das war wirklich sehr, sehr angenehm. Also ich habe da eine Bekannte wohnen, die schon seit, ich weiß nicht wie lange, ningelt und sagt, ja, komm doch mal vorbei. Und ich habe mich irgendwie immer ein bisschen drum gedrückt, weil ich ja so gerne nach Malle fliege. Und der Mensch, der scheut ja die Veränderung oder das Unbekannte. Und darum bin ich immer weiter nach Malle geflogen. Und jetzt hat sie mich dann breit gequatscht gehabt und dann bin ich mal nach Antalya.
Das ist ja bestimmt die, mit der du auch schon mal einen Podcast gemacht hast.
Ja, genau, Helena Schönbaum, genau.
Mhm.
Dann bin ich halt nach Antalya, um irgendwie auszuspannen.
Ist das eigentlich ein komisches Gefühl, jetzt in die Türkei zu fliegen, oder war dir das irgendwie Schnuppe?
In die Türkei zu fliegen ist ein komisches Gefühl, zumal ich einen Presseausweis in der Tasche hatte.
Ja.
Tatsächlich, aber dann, als ich dann da war, war das überhaupt nicht. Also die Leute da sind alle furchtbar freundlich. Die paar Türken, die ich so mitbekommen habe, die haben auch echt keinen
Entschuldigung,
Bock.
Aber.
Was?
Ja.
Was?
Ja, das hört sich irgendwie echt schräg an.
Naja,
in die Türkei geflogen, aber die paar Türken, die ich da mitbekommen habe, also die waren eigentlich auch ganz nett.
Mit denen ich interagiert habe, also das meine ich. Also ja, so, was ich so mitkriege, die haben alle keinen Bock auf diesen Erdogan, die haben alle keinen Bock auf diese komische Scheiß-Autokratie, die der Idiot da einrichtet und so. Und ja, also unheimlich nett, auch in Restaurants und Bars, das Personal total höflich und du hast so das Gefühl, willkommen zu sein. Das hast du in Spanien ja überhaupt nicht mehr, ne? Weil die wissen ganz genau, ja, die Arschlöcher kommen ja sowieso, scheißegal.
Ja.
Und die türkische Lira inflationiert ja wie Hulle, ich glaube irgendwie so 14% im Jahr oder 11 oder sowas. Das heißt, du hast da mittlerweile eine Kaufkraftsteigerung, also für einen Euro, was war der Euro, waren 3,70 oder so, also fast 4 Lira für einen Euro. Und wenn du da einfach an irgendeiner ollen Bude irgendwo draußen so ein paar Köfte essen gegangen bist, was ist auch großartig.
Was man da ja wahrscheinlich gut kann.
Was man da gut kann, also ich glaube fast, du kannst in jede beliebige Bude reinlaufen, kriegst immer besseres Essen als hier in Deutschland in irgendwelchen Buden.
Ja, das würde ich auch direkt.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da bezahlt habe. Ich glaube, so ein Köfte-Baguette halt so, ne, so ein Baguette, keine Ahnung, wie lang, dann weiß ich so, wie lang ist denn das dann so, 25 Zentimeter oder irgendwie sowas, mit so ein paar Köfte drauf, lecker Süßchen, Salat und so, kostet sie dann umgerechnet 1,80 oder irgendwie sowas. Also du gehst da für unglaublich kleines Geld unfassbar gut essen. Und an jeder dritten Ecke gibt es irgendwie Iskender-Kebab und hier und da und dort. Und das Einzige,
was weißt, Iskender-Kebab?
Iskender-Kebab. Das sind so.
Ah, okay, kenne ich gar nicht.
Das ist so Fleisch mit so einer Tomatensoße und ja, und Joghurt noch dabei. Ja.
Ah, okay.
Kann man super essen.
Okay.
Das Einzige, was da teuer ist, ist Alkohol. Ja, es ist ja immer wieder, kaum kommst du in so ein islamisches Land, ist der Alk teuer. Das ist irgendwie, das hatte ich in Indonesien ja auch schon mal. Und ja. Also, was heißt, der Alk ist teuer? Da kostet ein Bier halt so viel wie bei uns. Mhm. Aber das ist schon echt viel. Also ich weiß gar nicht, ich krieg's jetzt leider gar nicht mehr so richtig zusammen. Aber also so ein im Hotel, ja, also Room Service. Also ich habe in einem super Hotel gewohnt. Da gibt's, glaube ich, gar nichts anderes als 5-Sterne-Hotels. Riesenzimmer, toll, Meerblick, alles ganz super für wenig Geld. Also der Flug hat ungefähr so viel gekostet wie das Hotel. Das ist echt, echt bizarr. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ja, komm, Alter, lass krachen hier. Und habe mir dann einfach mal so einen Cheeseburger mit Fritten und 2 Bier aufs Zimmer bestellt. Dieser Cheeseburger mit den Fritten kostet keine 10 Euro, obwohl er dir im 5-Sterne-Hotel aufs Zimmer gebracht wird.
Und die Biere dann 20,
die ja. Die Biere dazu kosten dann aber auch, die kosten dann den 10er. Mhm. Das ist schon echt ganz, ganz abgefahren. Aber gut, okay. man muss ja nicht unbedingt trinken, man kann ja in jeder Ecke essen. Nee, und ist toll. Kann ich nur empfehlen. Also ich jetzt mit den neuesten Meldungen, die aus der Türkei kommen, werde ich natürlich ein bisschen nervöser. Weil jetzt haben sie schon eine deutsche Journalistin eingeknastet, die keine türkische Staatsangehörigkeit hat.
Echt?
Ja.
Wann?
Letzte Woche irgendwann.
Echt?
Und also das sind so Sachen, die mich dann schon ein bisschen nervös machen, weil du irgendwann auch nicht weißt, wo laufen denn überall die Spitzel von Erdogan in der Gegend gucken, wer was wo wann schreibt und wie ist das eigentlich, wenn du einreist, wird da irgendwie, also wenn du einreist, wird dein Perso gescannt. Das heißt, ab dem Moment könnten die halt rein theoretisch auch gucken, was ist das für ein Typ, wie äußert er sich irgendwie öffentlich und so. Ja. Einerseits, andererseits weigere ich mich ganz ehrlich auch irgendwie zu glauben, dass da jetzt die weißt du, so chilenische Diktatorenhölle der 70er Jahre ausgebrochen ist.
Das nö, aber vielleicht ist ja gerade dabei auszubrechen. Ich kann es letztlich nicht.
Ich auch nicht.
Einschätzen.
Also ich auch nicht. Und da verlasse ich mich dann eher auf die Leute, die im Land sind, beziehungsweise die Leute, die gute Kontakte in das Land haben. Hier meine türkischen Nachbarn zum Beispiel. Wenn die sagen, lieber nicht, dann lieber nicht. Also so würde ich das dann ungefähr. Und gerade in solchen Regionen, also Antalya ist ein reines Touristengebiet. Also Antalya ist eine riesige Stadt, über 2 Millionen Einwohner. So von wegen malerisches Fischerdorf oder so, kannst du dir mal in die Haare schmieren. Hab dann auch irgendwann gesagt, so hier, bitte, ich will jetzt hier aus dieser Stadt raus. Ich bin hier nicht hingefahren, um irgendwie einen Trubel zu haben wie auf der Mönckebergstraße oder irgendwie sowas. Ja. Das einmal, es ist sehr westlich alles. Alle so Plakatwerbung und so, das sind nur Weiße zu sehen, also Westeuropäer zu sehen. Das scheint irgendwie so ein Ideal zu sein. Ja, und die sind halt an Touristen gewöhnt und sind auch von Touristen abhängig. Und ich hatte da auch mit so einem Hotelmanager gesprochen, der, also ein Deutsch-Türke, der ist General Manager in so einem All-Inclusive-Resort, den habe ich kennengelernt. In einem kleineren All-Inclusive-Resort. Ich glaube, die haben dann nur 800 Zimmer oder so. Also da stehen Hotels. So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Da stehen Loire-Schlösser als Hotel, nachts mit unglaublich viel buntem Blinkenlichten beleuchtet, weil LEDs kosten ja nichts. Also Geschmack müssen wir dann nochmal gesondert besprechen. Aber da steht irgendwie 1500 Bettenhotels und Zimmerhotels und sowas. Das ist echt krass. Und das will ich unbedingt mal ausprobieren. Hatte ich in einer anderen Sendung schon mal. Ich will unbedingt mal, also wenn ich noch mal Zeit habe, wegzufahren, will ich mal 8 Tage in so ein All-Inclusive-Resort, weil ich würde das gerne mal erleben. Und zwar so komplett mal erleben. Nicht nur so den einen Tag, den wir mal da rumgelaufen sind und was gegessen und getrunken haben. Aber muss halt gucken. Also und dann in diesen Resorts, weiß ich jetzt nicht, also das, in dem wir waren, da war das Essen eher mittelmäßig. Weil irgendwo müssen sie halt sparen. Ne?
Okay.
So, und der andere Laden in Nürnberg, in dem ich war, den ich auch sehr empfehlen kann für Nürnberg-Besucher, der auch nicht so schlimm teuer ist, wie jetzt irgendwie so sein oder sowas, der heißt Einzimmerküche-Bar.
Einzimmerküche-Bar.
Einzimmerküche-Bar ist ein sehr kleiner Laden.
Ich glaube, dieses Nürnberg ist sowieso ganz nett.
Nürnberg, also die Altstadt. Also wenn du aus Nürnberg, aus der Altstadt rauskommst, dann wird's echt schnell räudig. Okay. Also dann wird's halt so westdeutsche Stadt, so, ja. Ich weiß gar nicht, ob Nürnberg zerbombt war. Sieht so aus, als wäre es heftig zerbombt worden, dann irgendwie in den 50er, 60er Jahren schnell so Westplatten hochgezimmert. Das ist nicht ganz so schön. Ja. Das Einzige, was, also es gibt dann so einen Stadtteil, der ist Gossenhof. Goho, wie die Hipster ihn abkürzen. da hast du dann auch noch so Altbauten und irgendwie räudige Hinterhöfe und ein paar Hipsterkneipen und sowas. Und da ist es dann schön. Und kulinarisch ist Nürnberg super, weil da auch einfach so viele Touristen rumrennen. Also da ist halt extrem viel Kohle in der Stadt. Ne?
Mhm.
Ja. Ja, soweit, was ich erlebt habe. Hast du was erlebt?
Ich habe auch was erlebt, aber wollen wir erstmal irgendwie was trinken? Ich habe so einen trockenen Hals.
Können wir natürlich machen. Wir können natürlich auch, bevor wir hier, was sagt denn der Chat eigentlich? Beschweren die sich schon? Wir sind hier. Wir sind ja, hier
wahrscheinlich. Ja. Also ich beschwere mich jetzt schon.
Können wir denn mal mit dem Wein beginnen? Ja, wäre nett. Hier sitzen auch 5 trockene Kehlen. Ja, okay. Was machen? Womit fangen wir denn an? Ich habe noch alles zu. Vielleicht willst du ein paar einleitende Worte genau, zu den
Weinen? Die einleitenden Worte sind, wir beschäftigen uns heute mit 4 Weinen.
Warte mal, ich gehe währenddessen mal einen Spucknapf holen. Mach mal langsam, erzähl mal. Ne?
Ja, genau. Wir beschäftigen uns heute mit 4 Weinen von der Loire. Die Loire ist ja Frankreichs längster Fluss mit 1000 Kilometer und ist sozusagen einer der bedeutenden Weinflüsse in Frankreich, vielleicht sogar der bedeutendste. Kann man ja immer drüber streiten. Die Rhone ist natürlich irgendwie auch wichtig mit dem Nordteil, also sozusagen dem Syrah-Teil und der Südrhone mit Côte d'Iron und so weiter und so fort, Provence und so. Aber Loire hat irgendwie eine ewig lange Tradition. Es sind von den 1000 Flusskilometern sind es 400 Kilometer, die an den Wein angebaut wird. Und dazu gehören eben einige der bekanntesten, berühmtesten Appellationen.
Hier ich bin wieder da. Kannst du noch mal von Anfang sagen, weil ich habe ja praktisch nichts mitgekriegt. Ja. Nein, mach nicht. Ich höre mir das einfach weiter an.
Natürlich nicht. Genau. Also ich rede über die Loire einfach. Ne? Wir haben von den 1000 Kilometern Flusskilometern haben wir 400 Kilometer unter Weinbau sozusagen. Der Fluss fließt zwischenzeitlich, also am Anfang parallel zur Rhone, allerdings in anderer Richtung witzigerweise, macht dann eben einen Schlenker und geht dann eben zieht sich dann Richtung Richtung Atlantik, während die Rhone ja Richtung Mittelmeer fließt und sozusagen von der Rhone-Mündung in den von der Loire-Mündung in den Atlantik starten wir heute. Also sozusagen flussaufwärts, eben mit Muscadet. Das ist das sozusagen der westlichste Teil, der Schlussteil des Flusses, quasi mehr oder weniger direkt am Atlantik, also eben auch sehr stark vom wettermäßig eben vom Atlantik geprägt. Ne?
Mhm.
Und dann geht es von da aus geht es weiter durch das Anjou. Dann geht es durch Saumur und Vouvray und das sind alles Bereiche, die weiß von Chenin Blanc geprägt sind und rot dann im Wesentlichen von Cabernet Franc. Und dann geht es weiter mit so einer kleinen Pause geht es dann weiter Richtung Sancerre und Puy-Fumé. Sonst haben wir auch einen Wein.
Ja.
Und sozusagen in der Mitte von Saumur und Sancerre sozusagen.
Du hast eben Muscadet gesagt, fangen wir mit dem an?
Chinon, genau, wir fangen
mit Muscadet schon mal an. Auf, ne?
Ja, genau. Genau, gibt es Chinon. Da gibt es eine, also es ist im Wesentlichen, kennen wir Loire als Weißweingegend, eben durch Sancerre, durch Puy-Fumé, durch Vouvray zum Beispiel und eben diese Gebiete rund um Angers, also das Anjou, wo eben viel Weißwein angebaut wird und dann eben auch Muscadet. Aber es gibt eben einige kleine Gebiete, wo Rotwein angebaut wird, also Cabernet Franc angebaut wird. Bourgueil zum Beispiel, Chinon zum Beispiel, davon haben wir gleich einen Wein, ja? Saumur Champigny. Was jetzt?
Also, einer der Running Gags im Vorfeld dieser Sendung ist ja, dass du irgendwie so gegen 13 Uhr schreibst, mir schreibst, hier stell die Weine nochmal kalt. Woraufhin ich dann schreibe, ich bin unterwegs, ich bin erst kurz vor 8 zu Hause. So dass ich die Weine nie kalt habe, wenn wir die Sendung machen. Heute Morgen, als ich raus, also ich war schon in der Tür, dachte, ja, scheiße, ich muss die Weine kalt stellen. Und habe alle 4 Flaschen in den Kühlschrank geräumt. Das heißt, ich habe jetzt einen schön durchgekühlten Chinon.
Ja.
Können wir gucken, ne? Es ist eine Dose Cola wäre jetzt praktisch. Dann könnte ich ja drauf
schütten. Ja gut, wir trinken ihn ja zum Schluss und man kann den auch ruhig ein bisschen kühl trinken.
Das ah, ja.
Ist bei euch auch so warm draußen? Also ist es richtig Sommer heute?
Oder? Ja, heute war richtig Sommer. Morgen ist dann auch nochmal richtig Sommer. Samstag wird es dann wieder kalt. das heißt, wir schütten uns jetzt einfach mal von diesem Wein an und trinken erstmal ein bisschen. Währenddessen bearbeiten wir die Nachfragen aus der letzten Sendung, beziehungsweise aus den letzten beiden Sendungen. Da fand ich ein paar interessante Fragen. Während du redetest, fiel mir
also noch ich rede noch zwei Minuten zu Muscadet und dann trinken wir und, okay.
Wir trinken einfach. Mach ruhig. Erzähl doch. Mach doch. Hört hier sowieso keiner.
Also Muscadet ist so die typische Region, die irgendwie unter einem sozusagen Qualitätsmangel gelitten hat und irgendwie eigentlich mal einen ganz guten Ruf verspielt hat durch einfach zu viel einfache Weine irgendwie, ja. Muscadet de Sèvres-Amer, Muscadet Sully, das sind so die Begriffe, die man irgendwie kennt, auch eben von günstigem Wein aus dem Supermarkt. Ja? Mhm. Darüber ist dann zwischenzeitlich irgendwie vergessen worden, dass dieser Wein eigentlich ziemlich gut sein kann, auch ziemlich lagerungsfähig ist und mittlerweile gibt es eben wieder eine gute Handvoll oder zwei Handvoll Domänen, die eben ziemlich guten Wein machen und wir haben jetzt hier erstmal die Domaine de la Pépière mit ihrem einfachsten Muscadet. Die haben noch so zwei, drei, vielleicht vier Weine da drüber, die dann eben Lagenmuscadet sind von verschiedenen Böden. Es gibt da halt eben diverse so unterschiedliche Gesteinsformationen. Im Prinzip ist das Gneis, Granitböden und so weiter. Ja, der Wein ist bekannt dafür, dass man ihn eben wunderbar zu dem auch trinken kann, was es da unten eben en masse gibt. Muscheln, Austern und sowas. Ne?
Stimmt, also von der Nase her würde das wirklich sehr gut. Oh, Austern hätte ich jetzt Bock drauf. Dass diese Scheiße immer so teuer sein muss, ey. Mann, naja. Schickt mal Austern. Kann man die eigentlich einfach so verschicken? Nee, ne? Die werden schlecht.
Doch, klar kann man die verschicken. Ja.
Ich habe geräucherte Austern hier. Kann man dazu geräucherte Austern? Mal gucken. Bleibt ja was Wein.
Keine Ahnung.
Geräucherte Austern übrigens, ich mache mal jetzt wieder Reklame für den Laden der Eltern einer Freundin. Geräucherte Austern gibt's bei Maître Philippe in Berlin-Wilmersdorf in der nach Schlagsnachstraße. Berliner? Ich weiß es nicht aus, wieder nicht. Bei Maître Philippe, das ist so ein französischer Feinkost-Wein-Tralala-Laden, die eine aberwitzige Dosenfischauswahl haben. Also ich würde mal denken, dass da 100 verschiedene Dosen Sardinen, Bacalao, Thunfisch, das alles irgendwie von kleinen Produzenten. Der Thunfisch ist geangelt und nicht mit Netzen gefangen. Und so ein paar passende Weine dazu, tolle Wurst, tollen Käse, ein bisschen Brot. Also im Grunde läufst du da rein, denkst dir, ach, so für einen schönen Abend, wir können es ja mal einen schönen Abend machen. Und kaufst ein bisschen Käse, ein bisschen Brot, noch ein bisschen Fisch, ein bisschen Wein kriegst du dazu. Und dann denkst du dir, das kann man ja auch noch mitnehmen, das kann man hier auch noch mitnehmen. Und irgendwann fragst du halt, ob du mit Karte zahlen kannst. So ein Laden ist das, ganz toll. Und jedenfalls gibt's da, nicht immer, weil die oft auch ausverkauft vergriffen sind, geräucherte Austern in Dosen. Und das schmeckt ziemlich lecker, muss ich sagen. Wenn man auf diese Konsistenz auch kann, ne? Weil, kannst du dir vorstellen, wie die aussieht.
Also die Konsistenz ist die gleiche sozusagen?
Nee, die Konsistenz ist so ein bisschen, wie nennt man
schon
das?
Schon glibberig, ne?
Nee, nicht glibberig, eher so das Krümelige, was Leber auch hat.
Okay.
Weißt du, so eine gebratene Leber so ein bisschen. Ja, also so, ja.
Okay.
Und das mögen nicht alle, habe ich festgestellt.
Ja.
Mehr Fisch für mich. Mhm. Was ist denn das für ein Gewürz?
Auch welche aus deinem direkten Umfeld nicht so gerne, ja. Nee.
Was ist denn das für ein Gewürz, was ich da im Hintergrund rieche?
Weiß ich nicht. Was hast denn du da im Hintergrund stehen?
Nee, ich meine in dem Wein.
Ja, schon klar.
Das Gewürz im Hintergrund hier im Raum ist Furz. Entschuldigung, ich wollte nicht so. Ich muss aufhören so. Ich muss diese Woche ist Radiowoche. Ich muss tagsüber immer so seriös sein. Da entgleiten mir dann abends öfter mal die Gesichtszüge, ich sage Arschgesichtszüge. Ich höre jetzt auf damit und trinke einen Schluck. Wir wollten ja noch kurz, hatte ich gesagt, bitte nochmal auf die Fragen der mehr oder weniger letzten Sendungen gucken. Und zwar im Nachgang der Müllensendung gab es mal wieder Beschwerden, dass wir zu teuer sind.
Müllenwein, echt?
Ja, genau. Bei den Müllenwein, die waren nicht teuer. Nee, einfach auch nochmal, einfach mehrfach schon die Bitte, vielleicht so 5 Euro, also nochmal zu gucken, ob wir was Schönes für 5 Euro kriegen und das empfehlen können. ist halt schwer. Aber guck, vielleicht mal, wir können ja irgendwann mal eine Sondersendung machen und marodieren mal einen Tag durch Berlin. Oder Hamburg, je nachdem, wo man besser einkaufen kann. Marodieren mal einen Tag durch die Stadt und kaufen nur Weine für einen Fünfer und verkosten die hinterher.
Ja.
Nicht?
Können wir auch mal machen.
Kaufen
wir
einfach 20 Weine für je 5 Euro. Können wir auch im Sommer machen. Treffen uns auf dem Tempelhofer Feld und sollen die alle mitsaufen. Wie dem auch sei, Florian schreibt, könnt ihr mal eine blinde Weinprobe machen, ob ihr billigen von teuren Weinen unterscheiden könnt? Das würde mich mal richtig interessieren.
Ja.
Fänd ich tatsächlich mal lustig. Also gerade bei mir. So, weil Maul aufreißen kann ich mal gut.
Ja, könnten wir, wie soll man das machen? Also ich stelle dir einfach was davor und du mir dann, wenn wir mal zusammen eine Sendung machen.
Nee, das müssten wir dann auch mit der Hörerschaft irgendwie machen.
Ist ja schwierig, ne?
Ja, das heißt, wir machen so eine Veranstaltung. Machen? Wir machen so eine Bühnenveranstaltung, wo wir vorne sitzen. Jeder muss Wein mitbringen und wir müssen den trinken und sagen, was das ist.
Ach so.
Und dann Witze erzählen oder irgendwie sowas. Kann man mal machen.
Ja, damit kann man eigentlich nur verlieren, ne? Das ist ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Also. Ja, klar, aber
weil du halt da sitzt und bist nicht konzentriert.
Ich verdiene seit 20 Jahren mein Geld damit, in der Öffentlichkeit zu verlieren.
Erwartungsdruck. Ja, gut. Okay.
Ja,
wieder. Aber grundsätzlich stellt sich eigentlich schon heraus, dass das auch ungeübte Nasen eigentlich ziemlich gut können.
Das stimmt, ja.
Ja, also, das ist jetzt nicht so, als wäre das noch nicht ausprobiert worden.
Was dann ganz lustig ist, ist immer, wenn du dann wirklich ungeübte Nasen hast, die dann auf einmal so sagen, also der letzte hatte mehr Tiefgang. Und ich denke so, huch, wo kam das denn jetzt her? Das ist immer ganz lustig. So, dann noch eine Frage von Ragnitz von letzter Sendung. Mhm. Ob auf diesem Gut denn jetzt überhaupt keine Weine mehr hergestellt werden oder einfach nur auf einem anderen Niveau, schreibt er.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir die Seite nochmal angeguckt. Es sieht so aus, als hätte seine Ex-Frau, also die Freifrau von Ragnitz, es noch irgendwie weiter versucht.
Ja.
Aber es gab auch irgendeinen Händler, ich glaube, Gute Weine Lobenberg, der die Weine im Programm hatte. Aber ich muss mal gerade gucken, ob der die da noch hat. Aber so richtig
ist nicht mehr der Rede wert,
glaube ich. Nein, ich glaube nicht so wirklich. Das ist, glaube ich, nichts mehr so richtig. 2015, doch hier steht Riesling oder ein Heimer Kloster, diese Bodenberg 2015. Also das wäre ja noch ein Wein von ihr.
Mhm.
Tja. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Auf jeden Fall bei weitem nicht das, was es war. Also das kann man, glaube ich, schon sagen. Sonst wäre das irgendwie nochmal auch durch die Weinpresse gegangen. Und ich habe die Weine, sind mir irgendwie nicht mehr untergekommen seitdem. Nee, glaube ich nicht. Das ist
ja, dann halt nicht. Und dann eine Anmerkung von Sebastian. Die Ausführungen zu Glasformen und, Zitat, Auffächerungen und Harmonie klingen für mich sehr esoterisch. Ich bin gern bereit, mich durch eine Studie eines Besseren belehren zu lassen. Bis dahin gehe ich weiterhin davon aus, dass es für jeden Zweck, Klammern Oberfläche zu Öffnungsdurchmesser, auch ein Glas unter 5 Euro gibt.
Naja, kann ich ja mal ausprobieren.
Habe ich dir auch geantwortet. Wie wär's, wenn du es zunächst einfach mal ausprobierst? Also eine Studie habe ich noch nicht gesehen, dass da irgendwie mal systematisch rangegangen worden wäre an unterschiedliche Gläser.
Ja, es gibt halt schon so Glastests, also wo die Leute irgendwie mit Schaum an den Händen sozusagen, damit sie das Glas nicht spüren, sozusagen den gleichen Wein aus verschiedenen Gläsern eben geschnuppert und probiert haben. Ja, das gibt's schon.
Mhm.
Doch, und da gibt es eben schon ganz klare Unterschiede auch, ja, die da festgestellt worden sind. Auf jeden Fall. Also ich meine,
also es ist
ja
halt
auch irgendwie, ist ja auch irgendwie logisch. Also ich meine, dass du kannst natürlich eine Glasform auch irgendwie simulieren. Also du könntest natürlich jetzt irgendwie so ein teures Riedelglas irgendwie auch nochmal pressen, gepresst mit einfacherer Qualität, aber irgendwie vielleicht die Glasform beibehalten. Wie stark sich das dann unterscheidet, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja? Keine Ahnung. Aber dass die Form selber sich auf das Getränk auswirkt, ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren.
Also zumindest auf den Geruch und Geschmack ist ja letztendlich im Wesentlichen Geruch.
Genau. Ich habe mal gefragt zum Beispiel. Also ich habe den von Riedel gefragt, wie denn sozusagen nicht nur ein anderer Geruch zustande kommt, das kann ich ja sehr gut nachvollziehen, aber wie auch ein anderer Geschmack zustande kommt. Und das war auch irgendwie sehr einleuchtend, weil die Gläser durch die Form und vor allen Dingen auch durch die Öffnung einen dazu zwingen, sozusagen anders zu trinken.
Aha.
Also der Winkel, in dem man Wein aus diesen Gläsern trinkt, ist ein völlig anderer.
Ja.
Es gibt zum Beispiel dann von Riedel ein sehr offenes, großes Glas für Chardonnay aus dem Holzfass. Ja. Mhm. Das sieht, also es ist wirklich so ein Kelch mit einer sehr großen Öffnung oben. Für ein Weißweinglas total ungewöhnlich, weil die Weißweingläser sind ja meistens eher so ein bisschen schlanker, höher und haben dann eine kleinere Öffnung oben. Aber das konnte der sehr gut erklären und ich habe das jetzt auf der Prowein, habe ich mir zig Riedelgläser eben mit sozusagen mit einem Wein füllen lassen und nebeneinander verkostet, weil die ja mittlerweile auch für jeden Wein irgendwie quasi ein eigenes Glas haben, ja. Mhm. Was man sich natürlich auch nicht so leisten kann, aber ist auch eher so ein bisschen für die Gastronomie
gedacht. Ja, und für Sammler oder sowas.
Für Sammler, ja, genau. Aber zum Beispiel bei diesem Chardonnay-Glas, was ich mir jetzt auch tatsächlich zugelegt habe, das ist frappant, ja. Also der Unterschied zum Normalglas ist extrem.
Naja, was da ja auf jeden Fall funktioniert und das, ich finde, am eindrucksvollsten kann man das immer sehen, wenn man einfach so ein ganz normales, diese 5-Euro-Gläser, die du halt im Karstadt irgendwo bekommst, die sind ja auch völlig in Ordnung, diese Schott-Zwiesel-Gläser. Wenn du so eins nimmst und dann daneben irgendwie die andere Seite der Medaille, hier dieses Probierglas, mit dem ich hier manchmal um die Ecke komme, dieses nee. L'Esprit Le Vin, wo ein und derselbe Wein einfach mal ja aus diesem Probierglas schmeckt, als wäre er erstmal nochmal, keine Ahnung, um das Zehnfache reduziert worden, also konzentriert worden. Mhm. Irgendwas ist da, also und da ist auch irgendetwas, was über Einbildung hinausgeht. Also es ist jetzt nicht so wie bei Fleur de Sel, was halt auch bloß Salz ist, sondern also irgendwas ist da, was da am Geruch, am Geschmack ist mir persönlich jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber so viel trinke ich jetzt auch nicht bewusst. Aber mindestens am Geruch macht das was, ja. Also ja, ich kann nur empfehlen, du probierst halt aus. Du, weiß nicht, müsste doch eigentlich auch eine Möglichkeit geben, mal in so einen Riedel-Shop zu gehen, eine Flasche Wein mitzubringen und zu sagen, ich will hier, lass mal probieren, Freund.
Vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, aber...
Warum die Frage, nicht? Wie cool
ja,
die
ja,
sind.
Ja. Ja. Genau.
So, der Muscadet.
Ja. Der Muscadet, genau.
Der riecht nach irgendeinem Gewürz. Wahrscheinlich denke ich, das wäre Muskatnuss, weil der Muscadet heißt. Aber das hat damit nichts zu tun, ne? Ist kein.
Nee, es hat tatsächlich nichts damit zu tun.
Das ist Muscat nichts zu tun.
Nee, das wird auch häufig, natürlich irgendwie, weil es so nah beieinander liegt, auch häufiger verwechselt, aber ja. Es hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Also Muskat ist ja, also vom Muskat tatsächlich eine aromatische Rebsorte, die irgendwie auch trocken, also immer häufiger trocken ausgebaut wird, tendenziell aber eben auch als Süßwein, während Muscadet eigentlich grundsätzlich knalltrocken ausgebaut wird. Und Muscadet ist eben auch nicht die Rebsorte, ne? Sondern es ist der Name des Weins. Der heißt einfach Muscadet de Sèvres Aimerin.
Ach so, und die Rebsorte ist was?
Die Rebsorte heißt Melon de Bourgogne.
Ja. Klingt so, als würde es nur in einem einzigen Dorf wachsen.
Ja, es ist
tatsächlich... Und zwar in Merlon im Burgund.
Genau, es ist tatsächlich eine Rebsorte, die zumindest lange Zeit irgendwie so in dieser Ecke von Chablis... gegeben hat und da heimisch war und irgendwann sozusagen an die Loire gewandert ist und sich da auch heimisch gefühlt hat. Mhm. Und im Burgund findet man sie eigentlich nicht mehr. Mhm. Also nur noch in Ausnahmefällen. Es gibt ja im Burgund den Ort Auxerrois, woher auch wiederum die Rebsorte Auxerrois kommt oder benannt ist, die es in Burgund aber eigentlich auch nicht mehr gibt. Mhm. Dafür aber eben in Baden zum Beispiel häufiger oder mal an der Mosel oder so, aber eben im Burgund nicht mehr. Und die Melon de Bourgogne gibt es eigentlich im Burgund auch nicht mehr.
Okay. Wo an der Loire sind wir jetzt ungefähr?
Wir sind im Prinzip am Atlantik.
Am Atlantik oben, Saint-Nazaire. Ja,
genau.
Okay.
Wir sind am Atlantik und im sogenannten Pays Nantais, also um Nantes herum. Ja?
Um Nantes herum, alles klar.
Ja, genau. Das ist das Pays Nantais und im Pays Nantais liegen eigentlich im Wesentlichen eben die Rebflächen für Muscadet. Also es ist ziemlich weit gefächert eigentlich, der Bereich. Ja, und wie gesagt, seit einigen Jahren gibt es Muscadet wieder auf einem ziemlich guten Niveau. Also es gab... eigentlich ist es so eine Handvoll Bio-Winzer, die sich da irgendwie dem sozusagen einem anderen Qualitätsniveau verschrieben haben. Mhm. Ich bin ja sozusagen aufgewachsen, was Wein angeht, irgendwie so ein bisschen mit dem Bioladen meines Onkels damals. Und der hatte damals schon die Domaine de l'Écu im Programm, also so Anfang der 90er Jahre. Eben schon damals irgendwie biozertifiziert. Und das war so eine der ersten Weingüter, die so auf sich aufmerksam gemacht haben, eben mit einem vernünftigen oder sehr guten Muscadet. Hm. Ja, und eben auch mit Muscadet, die dann hießen Muscadet vom Gneis, Muscadet vom Otto Gneis und so weiter. Also von verschiedenen Bodenlagen. Also wenn man so will, eben Terroirwein, ne? Und das kann man irgendwie bei dem Quarz, gibt's da zum Beispiel auch, kann man bei den Weinen auch ganz gut nachvollziehen, weil die sind ja nicht so fruchtig, ne? Mhm. Das ist kein Fruchtwein. Und deswegen sind die jetzt gerade eben auch wieder so im Kommen, weil ja, ich sag mal so, die innere Weinszene sozusagen, das sind ja jetzt keine dezidierten Fruchttrinker mehr, sondern eher so Stein-Gerbstoff-Trinker, ne? Auch ja. All die Leute, die irgendwie so tendenziell so ein bisschen gerne mal Orange-Wein trinken oder so, ne? Ja, das sind alles Leute, die trinken lieber sowas.
Ist ganz witzig, wann ist das passiert? Ist das doch auch so ein Abgrenzungseffekt, oder?
Ja, ich glaube, das sind immer so Pendelausschläge, ne?
Ja. Weil vor allen Dingen Frucht trinken ja jetzt alle, jetzt trinken wir mal was anderes und dann setzt sich das irgendwie durch, oder? Ist ja so meine Theorie, dass das eigentlich immer erstmal so ein bisschen Getue ist. So wie bei mir mit dem Privatfernsehen. Ich habe irgendwann halt kein Privatfernsehen geguckt, bin rumgerannt, habe erzählt, dass ich kein Privatfernsehen mehr gucke, halt Getue. Ja? Mhm, okay. Um dann festzustellen, dass ich kein Privatfernsehen mehr gucken mag. Also, dass ich echt, also so, und jetzt gucke ich halt keins mehr, aber ich rede nicht mehr drüber. So ungefähr so kommt mir das bei allen möglichen Moden vor, die es so gibt. Aber vielleicht ist das auch nur meine übliche alte Gnadenlosigkeit, Altherren-Gnadenlosigkeit.
Ich glaube, man kann das, ich glaube, wenn man einmal so ein bisschen angefixt ist davon, dann kann man auch gar nicht mehr so anders so gut, ne? Also wenn du jetzt neben diesen Wein, das müssen wir vielleicht auch mal tun, einfach, neben diesen Wein einen industriell hergestellten Sauvignon, also das könnte man nachher, wenn wir den Sancerre aufmachen, einen sozusagen in großem Stil industriell hergestellten Sauvignon Blanc daneben stellst, ja? Der total darauf abgerichtet ist, diese typischen Sauvignon Blanc Noten ins Glas zu bringen, ja.
Cloudy Bay.
Ja.
Ich weiß, ich hacke immer auf Cloudy Bay rum, aber so stimmt es nicht.
Ja, aber in gewissem Maße ist es schon so, weil das sozusagen der Urtyp dieses neuseeländischen Sauvignon Blanc Typs ist und er hat, verkörpert sozusagen all das, was jetzt sozusagen die Gesteinstrinker eben hassen, ja. Das ist diese vordergründige Frucht, die, eben auch durch bestimmte Hefen hervorgerufen worden ist, auch durch einen bestimmten Anbau, durch eine bestimmte Ernte, sozusagen frühe Ernte, damit du dann so grüne Aromen da noch reinbekommst. Dann hast du aber auch durch die Sonne irgendwie diese Maracuja-Frucht und so weiter drin. Und dann wird das Ganze noch kalt vergoren, was halt diese Frucht nochmal zusätzlich pusht und so weiter und so fort. Und wenn du dann eben so einen kühlen, klaren Sauvignon Blanc daneben stellst, dann ist es, glaube ich, für Leute, die häufiger Wein trinken, einfach was anderes.
Liegt es vielleicht daran? Also wenn ich jetzt einfach nur meine Trinkerkarriere, oh Gott, wenn ich jetzt meine Trinkerkarriere so betrachte, ich habe ja auch mit extrem üppigen, fruchtigen Sachen angefangen.
Ja, ich auch.
Irgendwann kommst du halt dahin und dir werden halt diese ja, wie du sagtest, klareren Weine wesentlich lieber.
Ja.
Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass Wein jetzt lange genug in der Breite modern ist bei uns.
Ja, und vor allen Dingen, dass er halt auch von der Qualität her, aber und das ist natürlich auch ein Verdienst sozusagen der Weinindustrie, ja, in gewissem Maße, wenn man so nennen will, aber im Englischen heißt es ja Wine Industry, yeah? I'm working in the Wine Industry. Auch, ja. Und wenn du so große Abfüller siehst, dann ist es einfach auch Industrie, das unterscheidet sich nicht von Coca-Cola, ne? Also so Gallo oder so, das ist einfach riesengroß, ne? Und das ist alles gemacht. Ja. Und aber sie machen es halt gut mittlerweile, ja. Und früher haben sie es halt nicht gut gemacht. Da hatten sie auch die Technik nicht. Also die Technik hat sich ja die Kellertechnik hat sich halt enorm entwickelt. Mit Hefen, mit Enzymen, mit Schleuder, Kegelkolonnen und was es alles gibt, um so sozusagen Traubensaft in seine Einzelteile, in seine Bestandteile aufzulösen, um ihn nachher wieder zusammenzubringen, dann ist es eigentlich ein technisches Produkt. Ja. Aber es ist halt mittlerweile ein geschmacklich einwandfreies technisches Produkt geworden. Und das war es halt früher nicht. Früher bist du eben in den Supermarkt gegangen, hast dir irgendeine billige Flasche Wein geholt und die war normalerweise scheiße. Ja, die war sauer, die war abgestanden und so weiter und so fort. Ja, das konntest du eigentlich gar nicht trinken. Das ist heute eben ganz anders. Aber es ist halt eben auch, es sind halt auch Weine, die sozusagen diesem Gallo-Coca-Cola-Geschmack näher kommen. Also du hast heute viel mehr Zucker im Wein zum Beispiel.
Aha.
Ja, also auch in Rotweinen. Also du denkst ja immer, Rotweine werden im Allgemeinen durchgegoren und vielleicht haben die Weißen noch so einen Zuckerschwänzchen, ja, Pustekuchen. Die Weine, die heute in der Breite laufen, das sind so Sachen wie zum Beispiel also im USA Zinfandel Primitivo, ja, Primitivo aus Süditalien, das hat, also die Sachen, die da gut laufen, die haben 8-9 Gramm Zucker drin. Aha. Und also reife Frucht, wenig Tannin, ne? Also schön rund gelutscht und dann so 8-9-10 Gramm Zucker da drin. Das ist halt im Prinzip, ist das wie Coca-Cola, ja?
Ich weiß nicht, schon krass. Wie viel Gramm Zucker hat denn Coca-Cola? Die haben aber schon noch mehr.
Ja, das hat natürlich viel mehr, aber das geht halt so in die Richtung. Das ist alles so eine Versüßung. Ja,
ja, es muss halt,
dagegen hast du dann diesen Sancerre, der ist halt genau die andere Linie. Das ist durchgegoren, das ist knalltrocken. Ja. Das hat keine Bonbonfrucht, keine Eisbonbonfrucht, sondern das hat hier halt vielleicht noch ein bisschen grünen Apfel oder Birne, dann hat es Zitrone, dann hat es so eine Salzigkeit auch, die natürlich auch wunderbar irgendwie in die Gegend passt, weil es ist halt so, als hätte sich sozusagen das Salz von der salzigen Luft vom Atlantik auf den Trauben abgelagert, ja. Mhm. So ein bisschen so, ne? Und dann passt es eben zum Essen da.
Ja.
Ne? Und dann hast du eben so jemanden wie den Marc Olivier, also den Winzer, der das Ganze dann eben auch noch wirklich irgendwie mit sehr viel Aufwand betreibt. Also Muscadet, das ist irgendwie ziemlich flach alles, ne? Das ist auch so eine Gegend, die ist prädestiniert für Vollernter, ja. Da fährst du irgendwie durch und das passiert halt auch zu 95%, ne? Das ist einfach auch so eine Gegend, die da kannst du einfach auch sozusagen schnell mal industriell Wein herstellen, ne? Und dann hast du halt so Handwerker, die machen halt irgendwie das Gegenteil und dann kommen auch sehr schöne, also ich finde, das ist ein total schöner Wein. Der springt einen nicht an, ne? Der ist nicht laut, aber der hat irgendwie einfach eine schöne feine Würze, der hat eine schöne feine Zitrusfrucht und der hat Druck, ne? Und das finde ich schön.
Ja. Wohin fahren wir jetzt?
8,90 € die Flasche.
Was?
8,90 € die Flasche.
8,90 €, ja.
Saftig, ne? Das ist so.
Kannst du nicht meckern. Saftig. Also, nee. Das ist vor allen Dingen schön für den Sommer. Also der hat auch nicht so viel Umdrehung. 11,5 waren das, ne? Oder sowas?
Ja, genau. Das ist schön für den Sommer. Wie gesagt, das ist schön für, das ist gut zum Käse, das ist gut zu Fisch, zu Meeresfrüchte und so weiter, ne? Wunderbar.
Dem Chat gefällt der Muscadet auch sehr gut. Wobei ich gar nicht weiß, wie viele da überhaupt mittrinken. Wie viele von euch trinken denn da mit im Chat? Sag doch mal. Danke. So, was machen wir denn jetzt auf?
Ja, jetzt machen wir auf Eau de Pluie.
Eau de Pluie, also Regenwasser.
Regenwasser.
Sehr gut.
Genau.
Regenwasser ist gesund. Wo ist mein Korkenzieher?
Dieser Wein hat folgende Bewandtnis. Ich bin in der Auswahl meiner Weine so ein bisschen nachlässig gewesen.
Schäm dich.
Ja, also ich kenne diese Domain, ich kenne die Weine dieser Domain, aber ich kannte diesen Wein nicht.
Okay.
Ich dachte, Eau de Pluie, das wäre irgendwie sowas, lass ich mal überraschen, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Wein aus einem Regenjahrgang, ja, irgendwie sozusagen runtergestufter Wein, normalerweise so Krü-Qualität und dann irgendwie so ein bisschen runtergestuft. Hätte ich mal besser gelesen. Weil ich wollte ja sozusagen die vier wichtigsten Rebsorten der Loire, wollte ich ja vorstellen.
Ja.
Und das wäre jetzt normalerweise ein Chenin Blanc gewesen.
Und schnell.
Weil die Domaine, Clausel, die macht eigentlich Chenin Blanc und dann macht sie noch einen roten.
Ja.
Und dann macht sie noch diesen Wein hier.
Oh.
Und dieser Wein ist aber leider gar kein Chenin Blanc.
Oh, was machen wir da jetzt? Ja.
Macht nichts.
Dann müssen wir nochmal eine Chenin-Sondersendung machen.
Genau. Wir machen auch, das habe ich mir nämlich dann auch gedacht, wir machen dann einfach eine schnelle Sondersendung aus drei verschiedenen Anbaugebieten. Ja, super. Was wir jetzt hier haben, ist total abgefahren. Das kannte ich vorher auch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es das an der Loire gibt. Es ist ein Verdelho de Madeira, also ein Verdelho aus Madeira.
Ja.
Heißt die Rebsorte. Also es ist tatsächlich im Verdejo oder Verdelho.
Ja.
Das haben irgendwann mal irgendwelche Leute irgendwie sozusagen wahrscheinlich auf der Rückreise mitgebracht und der ist in diesem kleinen Bereich Savinière im Anjou, also der Bereich um Angers herum, Anjou, hat er sich irgendwie gehalten. Also es gibt irgendwie kleine Mengen von Verdelho, anderswo heißt der Godelho in Spanien oder Gouveio hatten wir schon in einer der Portugal-Sendungen. Der ist auch tatsächlich mit Chenin verwandt.
Ja.
Und mit Sauvignon, also mit Tramina. Aber er kommt eigentlich sonst in Frankreich überhaupt nicht vor. Also es ist sozusagen also wirklich ein Kleinod sozusagen,
okay.
Was wir hier haben, von einer der wirklich eigentlich ganz tollen Chenin-Domänen an der Loire.
Wo an der Loire sind wir?
Wir sind im Anjou. Also wenn ihr eine Karte da habt, ist es eben Anjou, ist der Bereich um Angers herum.
Angers-Anjou.
Ne? Ja, ja. Genau, Angers-Anjou. Und innerhalb des von Angers gibt es eben den Bereich Savinière. Da sind wir jetzt. Savinière ist vor allen Dingen bekannt geworden durch Nicolas Joly und Collet de Lasseron. Oh Gott.
Was?
Huh? Was? Ich suchte hier gerade die Domaine Clausel, wovon wir gerade reden. Nicolas Joly ist sozusagen einer der Gründerväter
Entschuldigung.
Ja. Mhm. Gründerväter der Biodynamie, was Wein angeht, ja. Mhm. Und der hat irgendwie Ende der 70er Jahre hat er eben Collet de Lasseron übernommen, also das Weingut seiner Eltern. Der war vorher irgendwie in Finanzen unterwegs, London, New York und so weiter, ist dann zurück, hat die Domain seiner Eltern übernommen, hat sich irgendwie dann eben und die war eben sozusagen irgendwann unter Chemie gekommen, beziehungsweise hat sozusagen die Chemieindustrie ihn überzeugt, mit Chemie anzufangen. Moment. Er hat das dann ein paar Jahre gemacht, hat aber dann gesehen, dass das irgendwie nicht den gewünschten Effekt hat, ja. Und hat dann eben nach Alternativen gesucht und er ist sozusagen der Guru der Biodynamie in der Weinszene geworden. Mhm. Was abgesehen von der Biodynamie sozusagen besonders ist an der Domaine de la Collet de Lasseron ist, dass die eine eigene Appellation haben im Savinière, also sozusagen der Weinberg von denen eine eigene Appellation hat und dieser Weinberg seit 1400 Jahren oder so bewirtschaftet wird, ja. Also ein extrem alter Weinberg, der schon seit 1400 Jahren oder 1200 Jahren für einen hervorragenden Ruf hat und dieses Savinière drumherum eben auch.
Mhm.
Also im Savinière ist sozusagen der älteste Boden von ganz Frankreich. Also ne, es gibt ja immer irgendwie unterschiedliche Bodentypen, die haben wir an der Loire auch und im Savinière haben wir sozusagen den ältesten Bodentyp.
Ja.
Und es ist im Prinzip ist es eben eine reine reine Chenin Blanc Ecke, die wir da haben. So, und ich finde jetzt gerade irgendwie nicht, was ich suche, aber macht ja auch nichts.
Macht auch nichts.
Einfach weiter.
Ne? Genau. Konzentriere ich auf die Sendung, nicht aufs Internet.
Ich rede ja auch die ganze Zeit, wie du merkst. Aber.
Ich genau, habe, also in der Nase ist der, also man merkt schon, dass da irgendwas, der hat sehr viel Kraft auch in der Nase schon. Es wird Sommer, ich rieche wieder weniger. Aber was ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, ist, was der im Mund macht. Das es fällt mir gerade noch schwer, das zu beschreiben, aber das ist wirklich der Hammer, das Zeug.
Ah ja. Stimmt, das erwartet man von der Nase irgendwie
ja,
gar nicht.
Ja. Hm? Also der heißt Demi-Sec, halbtrocken. Ja.
Halbtrocken?
Wirkt ich gar finde,
nicht so.
Er schmeckt halbtrocken.
Boah.
Aber der wirkt im Mund dermaßen knochentrocken, als hättest du. Ja, weiß ich nicht. Das ist.
Ja.
Auch sowas habe ich so habe ich das noch nie erlebt, sowas. Also das, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Vielleicht hat der Chat eine Idee. Im Mund geht die Party ab, der explodiert im Mund. Hätte ich nach dem Riechen nicht so erwartet, sagt der Chat. Ja. Das ist
genau.
Meine Fresse. Der kriegt so hinten raus sowas komisch Adstringierendes im hinteren Bereich der Zunge.
Ja, ja, ja.
Was dem so ein im Grunde ist das ein Bums, der nochmal hinterherkommt, aber der nicht explodiert, sondern implodiert. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist Wahnsinn. Das ist jetzt aber
wirklich abgefahren.
Das ist jetzt aber wirklich durch deine Schlamperei was Tolles aufgetrieben. Ja, ja, ja. Hattest du den auch noch nie im Glas gehabt?
Das ist nein, dein ich hatte den, nee, genau. Ich hab das erst letzte Tage gemerkt, ja, dass ich irgendwie da Mist gebaut habe. Dass ich gar nicht das habe, was ich eigentlich haben wollte und anbieten wollte. Aber das ist wirklich spannend, ja, das finde ich auch. Es hat, das ist halt viel heller sozusagen aromatisch, also es ist eigentlich fruchtiger als Chenin im Sinne von irgendwie so mehr Blüten, mehr so frische Frucht, während Chenin irgendwie so ein bisschen
so eine Dumpfheit mit sich bringt immer. Ja.
Nee, aber es ist ja irgendwie so ein bisschen schwerer, ne?
Das schwerer, hier ist ganz, ja, sagen ganz wir mal, leicht irgendwie. Ölige Frucht. Können wir uns auf ölige Frucht einigen für einen Chenin? Ja,
kann gut sein. Also kann gerade da aus diesem Bereich Sauvignon, das sind schon ziemlich massive Brummer, die da machen, ne?
Mhm.
Was Chenin angeht. Und das hat der ja hier gar nicht. Das ist irgendwie. Also sie schreiben auf der Seite irgendwie, das ist, der heißt so, weil er eben frisch daherkommt wie der letzte Regen. Ja, also.
Ja.
Und sie trinken ihn eben, er kommt vom Schiefer. Ja, also wenn man jetzt mal so eine Parallele zieht zu den Mühlenweinen oder zu den Weinen vom Jan in der Januarsendung, die ja auch vom Schiefer waren, dann hast du schon so ein bisschen, also jetzt, ja, so ein bisschen Riesling-Kabinett vom Schiefer, ne?
Mhm.
So ein bisschen was hat das, ne? Also dieses, auch so dieses, diese, ja, wie soll ich das sagen, nicht die Energie, aber das so dieses leicht Vibrierende auf der Zunge,
finde ich. Doch, ich finde die Energie völlig oder angemessen, weil wir hier nicht über kosmische Energie reden, die den Wein durchströmt, Strom, sondern einfach über Kraft, die da passiert. Ja.
Ja, genau. Und das finde ich, kann man schon so ein bisschen vergleichen. Das ist schon toll.
Mhm.
Das ist echt schön. Das ist eine schöne Entdeckung.
Der ist zu schade zum Ausspucken und ich habe zu wenig gegessen. Das wird ein Sendungsende heute. Hui, hui, hui.
Und dann sind es auch noch 4 Flaschen heute.
Auch das noch. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr topbar, oder? Ist das also der vom jetzt zumindest vom Effekt her?
Nee, vom Effekt her vielleicht nicht.
Also das.
Ja, das ist schon witzig. Ja, das ist schon witzig, cool. Ja. Naja, ansonsten, wie gesagt, also diese Domain, die sind halt auch, wie du siehst, eben auch Demeter zertifiziert, ja.
Du musst ins Mikrofon sprechen.
Ja, stimmt. Das ist, ich habe gerade auf die Flasche geguckt, ja. Eben auch Demeter zertifiziert, also es sind so einige da in der Ecke, der hat schon einige da mitgenommen.
Ja.
Allerdings, andererseits, also wenn du dir diese Weinberge ansiehst, die sind einfach auch bildschön, das ist einfach wunderbar, ja. Das ist irgendwie so das blühende Leben, das ist schon sehr, also wirklich spektakulär.
Das ist echt schön, ist da. Richtig geiler Scheiß ist das. Ja. Mann, Mann, Mann. Ach komm, noch ein Schluck, was soll der Geiz?
Ja.
Das ist auch, also ich habe gerade geguckt, der kostet 16 Euro die Flasche. Das ist jetzt schon nicht wenig, also das säufst du mal nicht so mal schnell abends, so nach der Arbeit mal noch schnell ein Eau de Pli. Aber das ist ein absolut geiles Mitbringsel. Also, wenn du irgendwo eingeladen bist und du hast Weintrinker da oder weißt einfach, dass Leute sowas zu schätzen wissen, mehr Eindruck kannst du doch kaum schinden. Also, mehr Eindruck geht unter 20 Euro nicht. Jedenfalls habe ich es noch nicht erlebt. Und der ist dabei auch noch so freundlich. Klar, ich kann jetzt irgendeinen Naturwein mitbringen, ja, der auch unglaublich Eindruck schindet. Aber dann trinken alle ein Schlückchen und sagen, haben wir nicht einen richtigen Wein? Aber das ist ja so, das ist ja, was man unter richtiger Wein verstehen würde.
Das schon, aber ich finde, wir haben schon ganz schön viele Weine so gerade in diesem 15, 12 bis 15 Euro Bereich.
Mit dem Effekt?
Die für sich genommen einfach auch sehr, sehr schöne Weine waren.
Gar keine Frage, ja, aber dieser Effekt, also diese
du meinst?
Das Peng, was da hinten rauskommt, okay. Das meine ich, das ist doch...
Ja, das mag sein.
Da erinnert sich dann jeder dran. Nimmst du Flasche mit für 16 Euro, jeder kriegt ein Glas und alle denken hinterher, oh, geht ja um Abgrenzung.
Ja. Mhm.
Großartig.
Boah. Ja.
Sehr das schön. Ist so ähnlich, also meine Reaktion war, als ich zum ersten Mal in meinem Leben Matassa getrunken habe, da war meine Reaktion so ähnlich.
Okay.
Wobei, bei dem riecht man es ja schon, dass es wehtun wird gleich.
Ja, das stimmt. Nicht so zu vergleichen.
Nee. Ja. Super, super Effekt. Effektwein.
Ja, sehr schön. Siehste.
Der Chat schreibt, nach dem Schlucken hat er eine schöne Schärfe. Das ist auch ein guter Begriff. Schärfe ist gut, aber mich stört ein bisschen der süße Nachgeschmack.
Ja gut, das ist halt tatsächlich ein bisschen Demisek, ja. Ja, ja. Auch hier wieder, vor allen Dingen, glaube ich, kann man den also einfach sehr schön auch zu Käse einsetzen.
Ja.
Ein schöner Käsewein, ja.
Ja, da kannst du vor allen Dingen jeden beliebigen Käse dazu nehmen. Obwohl, nee, kannst du nicht. Du kannst eigentlich nur strengen Käse nehmen, weil sonst der Wein den Käse total tötet, oder?
Zu streng würde ich den auch nicht machen. Nee, zu streng würde ich es nicht machen, weil dafür ist der Wein dann auch in gewissem Maße wieder zu leicht, würde ich sagen. Ne? Mhm.
Ja. Apropos leicht, 14 Umdrehungen.
Oh.
Hups. Ja.
Also das ist alles in allem ist es wirklich ein sehr ungewöhnlicher Wein.
Ja.
Verdejo von der Loire. Das ist witzig.
Will man sich
es gibt so einige andere Sachen.
Einer von diesen Weinen, wo ich mir jetzt am liebsten sofort einen Karton bestellen würde. Aber ich weiß nicht mehr, wohin mit dem ganzen Wein hier.
Ja, ja. Das ist das, das ist das, was ich an diesem Fluss, also an diesem ganzen Bereich auch so liebe. Es ist eigentlich einer meiner liebsten Weinregionen. Und auch sonst. Also ich liebe die Landschaft da.
Ja.
Einfach weil dieser Fluss ist lang und groß sozusagen, aber er ist jetzt in großen Teilen eben unbegradigt, ne?
Mhm.
Das heißt, der schlängelt sich einfach immer noch so meandert.
Ja, wir waren ja vor drei Jahren waren wir da, ne? Das war auch, also obwohl es da eigentlich so um Saumur rum, wo wir waren, jetzt, und es war ja auch früh im Jahr, da hat noch nichts geblüht, das war jetzt eher, Landschaft war wenig, das war eher Gegend, ne?
Aber genau. Das aber trotzdem, nicht so viel. Wir waren einfach viel zu viel mit Wein beschäftigt. Wir haben ja von der Loire eigentlich nichts gesehen.
Stimmt. Ne? Aber das also bisschen, was man sehen konnte, war halt so, dass man dachte, ach, hübsch.
Ja, es ist halt, das ist nicht nur, also wenn man durch die Gegend fährt, also an der Loire entlang, sozusagen spektakulär, weil es eben tatsächlich ein was man ja sonst in Frankreich, also wenn du zum Beispiel von Paris dahin fährst, an die Loire, ne, dann fährst du mit dem TGV gefühlt 200 Kilometer durch eine total abstoßende Kulturlandschaft, weil die halt ja, also du siehst ja nur Felder, du siehst halt nur Agrarflächen, die eben extensiv, nennt sich das, ne, bewirtschaftet werden.
Jeder, der jemals mit dem Auto über die A57 Richtung Krefeld gefahren ist, weiß, wovon wir reden.
Ja.
Das ist so, lame, aufhören. Das ist echt, ja, furchtbar.
Genau. Und da ist es aber noch schlimmer. Und dann kommst du an die Loire und dann bist du zum einen kulturell in einer völlig anderen Welt, weil du ja da überall also das war ja früher, war das sozusagen die Sommerresidenz vom König und dem ganzen Gefolge. Da gibt's ja an allen Ecken und Enden natürlich diese Schlösser, hunderte von Schlössern, ne? Also Chenonceau, Azay-le-Rideau, Amboise und so weiter, also sozusagen Weltkulturerbe, irgendwie ein Schloss neben dem anderen und dann aber eben auch dieser meandernde Fluss und dann eben noch diese Weine, ja. wo du eben neben diesen Chenons und Cabernet Franc eben dann auch noch so Sachen hast, eben jetzt wie das hier, das von dem ich noch nichts wusste, dann hast du Romorantin, dann hast du Grolot, also alle möglichen Rebsorten, die du im Zweifel in deinem Leben noch nicht gehört hast, wenn du sie probierst, aber spektakulär sind, ja.
Ja.
Aber du eben nur in diesem ganz kleinen Bereich findest. Und ja.
Was wir brauchen ist Zeit,
ja.
Geld, ein Wohnmobil. Ja. Also können wir mal ein Crowdfunding eigentlich machen, ne? Christoph und Holgi's Big Wine Adventure.
Ja.
Mal gucken, wie viel Kohle zusammenkommt. Vielleicht schaffen wir es ja, uns ein Wohnmobil für 4 Wochen zu mieten, dann einfach da lang zu tuckern und immer was zu trinken und Sendungen aufzunehmen über das, was wir trinken. Obwohl das auf Dauer, ja, glaube ich, auch ein bisschen langweilig wird, oder?
Nö.
Ja, stimmt, die müssen ja nicht jedes Mal 1 Stunde oder 2 Stunden lang sein. Reicht ja immer 20 Minuten pro Weingut oder so. Ja, ja, ja. Womit geht's denn hier weiter? Vermutlich mit dem Sancerre?
Genau. Mit dem Sancerre. Also wir fahren sozusagen flussaufwärts weiter. Also wir sind jetzt, waren jetzt im Anjou, ja, also Angers, dann an Saumur vorbei. Das lassen wir jetzt einfach mal liegen, weil kommen wir jetzt nicht zu.
Schade, da fand ich es nicht.
Ja, spektakuläre Weine auch. Wir fahren vorbei an Chinon, das ist der Rotwein, aber den trinken wir zum Schluss.
Okay.
Dann an Tours vorbei, da ist der gesamte Bereich Touraine. Da fängt es dann an Touraine, mit
ja, ja, auch. Ne?
Ja. Da fängt es dann auch an mit, die Touraine ist bekannter eher für Sauvignon Blanc. Amboise, Blois. Das sind auch alles eben so alte, genau, so alte Städte voller Schlösschen eben. Orléans, ne? Jungfrau von Orléans.
Mhm.
Und eben immer weiter. Dann kommt eine ganze Zeit lang nichts. Und dann kommt eben Sancerre-Puy, Sur-Loire, wo eben der Puy-Fumé herkommt. Fumé steht eigentlich für so einen rauchigen Geschmack oder einen Geruch eigentlich eher, den der Wein eben bekommen hat, weil es typisch ist, dass der Sauvignon Blanc aus dieser Ecke eben diesen Geruch hat und man sagt so ein bisschen, das kommt vom Quarzgestein im Boden, ja, also von so einem rauchigen Quarz, der im Boden ist. Das ist so eine ist so eine Geschichte, die dann wiederum sehr viel mit Mineralität zu tun hat, ob man das jetzt irgendwie so tatsächlich so genau.
Wo sind wir denn jetzt? Ich habe den Anschluss verloren. Wo, welcher Ort? Was?
Puy und Sancerre.
Châteauneuf-sur-Loire, Orléans.
Ja, weiter, ne? Dann kommt eben eine längere Zeit nichts, was man kennt.
Ach so.
Nevers. Guin kommt und
ja, ich hab,
dann kommt
ich hab,
irgendwann kommen zwei kleine Örtchen. Das ist Puy und Sancerre. Wirklich Örtchen, also die stehen jetzt nicht größer.
Das auf der Karte, das heißt, ich muss weiter reinzoomen irgendwie wahrscheinlich.
Also vor Nevers, ja.
Ah, Puy-sur-Loire, ja, da ist
genau,
es.
Okay. Genau, ne? Und Sancerre ein bisschen weiter oben, also ein bisschen weiter flussabwärts eigentlich. So. Ja, und Sancerre und Puy waren eigentlich früher, also Weinbau gab es da schon Jahrhunderte, aber eben über eigentlich gar keinen Sauvignon Blanc, sondern die haben da vor allen Dingen Gamay angebaut, also Rotweinsorte. Und dann kam irgendwann die Reblauskatastrophe, dann kamen die Kriege und irgendwie hat man so nach dem Zweiten Weltkrieg da nochmal mehr oder weniger von vorne begonnen und hat dann angefangen Sauvignon Blanc anzubauen und ist damit eben sehr schnell erfolgreich geworden, weil diese Sauvignon Blancs von da eben nochmal deutlich besser sind als die aus der Touraine. Die Böden sind halt kalkig, Muschelkalk, teilweise eben mit diesen Quarz Einflüssen und machen so eigentlich ein sehr sehr klares Bodenprofil, ja, was es eben so in der Form in der Touraine nicht gibt und eben ganz ganz besonders ist. Und das war eigentlich so der erste Sauvignon Blanc aus dem Sancerre, der wenn man so will Weltruf bekommen hat, ja.
Ja.
Ja. Vorher war die Rebsorte eigentlich nicht so bekannt.
Und echt?
Puy Fumé kam dann.
Ja.
Nö, es war irgendwie so
ein. Es fühlt sich halt so an, als wäre es Sancerre immer schon da gewesen.
Ja, ne?
Mary.
Stimmt. Ja. Also Sauvignon Blanc ist ja auch in den weißen, ist halt auch in den weißen Bordeaux drin, ne? Zusammen mit Sémillon.
Mhm.
Aber da steht es halt auch nicht drauf. Also das weiß man jetzt nicht automatisch, dass in einem typischen Weißwein aus dem Bordelais jetzt eben Sauvignon Blanc und Sémillon drin ist. Ne? Vor allen Dingen eben auch nie reinsortig, sondern eben immer als in Kombination. Und im Sancerre ist es halt ein reinsortiger Sauvignon Blanc, eben mit so einer, wenn man so will, so einer typischen Charakteristik.
Aha.
Und die unterscheidet sich ganz enorm jetzt von diesem neuseeländischen Sauvignon Blanc. Ja, wir können ja mal reinriechen.
Hat was Bitteres. Sehr kalt.
Mhm.
Sehr kalt. Was Kaltes, Bitteres. Praktisch keine Frucht, ne? Also, oder?
Wenig.
Also außer dem, dass das aus Weintrauben ist jetzt, also ist ja notwendigerweise
ja, so
Frucht, aber jetzt nicht irgendwie eine dominante Frucht dahinter irgendwo, ne?
Nee, da würde ich auch sagen, das ist eher wieder so, also ein bisschen, wenn man so will, eher Muscadet, ja? Also eher ja. So ein bisschen Zitrus, ein bisschen, so ein bisschen grüner Apfel, aber kein, also auch, also
ja, eher so ein grünes, öffnet, ein grünes, kommt, grünes Steinobst grün, irgendwie.
Genau, ja. Grünes Steinobst und dann kommt auch so ein bisschen Cassis und so ein bisschen Stachelbeer tatsächlich auch da rein. Ne? Mhm. Aber jetzt nicht, das nicht so, dass es einen nicht anspringt, sondern wirklich eher.
Okay. Mhm. 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 Saft. Mhm. Ich fange gerade an zu labbern. Holz und Heu, sagt der Chat. Holz wenig und Heu. Frucht, etwas grün. Pampelmuse. Pampelmuse. Habe ich auch lange nicht gehört, das Wort.
Pampelmuse.
Ja. Ja. Ich sage immer Grapefruit, nicht. Weil ich ja weil ich Anglophon bin.
Ja.
Ach, wobei, verdammt, ey.
Also kein, ich glaube, es ist kein Holzausbau, ne? Es ist einfach also mit Edelstahl ausgebaut. Das Witzige ist halt letztlich, dass.
Wie nennt man, also jetzt spül mal lange um. Mal so richtig lange um und dann kriegst du, also im Mund, ja klar. Nee, das Glas. wie nennt man jetzt unter euch Weinfachleuten dieses Gefühl von, ja, im Grunde Bitterkeit, was den ganzen Rachen auskleidet oder den ganzen Gaumen auskleidet?
Bitterkeit,
tatsächlich.
Ja, es ist eine Bitterkeit. Okay. Es ist,
also so ungefähr wie, sag mal, wie heißt denn bei euch in Berlin eigentlich der Funkturm?
Funkturm. Ja, ja, eigentlich schon. Es ist.
Und der Fernsehturm? Fernsehturm.
Okay. Ja, es sind Bitternoten. Also es sind klare Bitternoten, die aber also eindeutig keine Fehlnoten sind. Ne? Das ist
ja,
irgendwie
ja,
keine
ja,
unangenehme Bitterkeit, so. Sondern es gehört so.
Ja.
Genau. Und das ist bisschen, auch typisch. Es ist sehr
Bitterkeit mit im Mund jetzt ein bisschen Freitagtasche, finde ich.
Bisschen Freitagtasche, ja, stimmt. Also Bitterkeit im Sinne von, genau, Pampelmuse oder so, von einer Zitrusfruchtbitterkeit, von einer erfrischenden, gewissen Maße erfrischenden Bitterkeit.
Ja, Agrumenbitterkeit.
Ja, Agrumenbitterkeit, auch schön. Ja, auch hier hast du eigentlich so ein bisschen jetzt wieder wie beim Eau de Pluie, du hast eine etwas reduziertere Nase und dann geht's aber im Mund richtig ab, ne? Das, ich meine, das kannst du wirklich eigentlich von der Nase her überhaupt nicht glauben, dass der so viel Volumen hat, so viel Wumms am Gaumen und so eine Mischung, finde ich, von Körper.
Ja.
Der hat viel Körper, ist aber trotzdem total frisch und saftig, ne?
Ja. Ja, und er ist geil, was er wirklich ist, also das ist der Eau de Pluie, also die 4 Euro, die der jetzt mehr kostet im Vergleich zum Eau de Pluie, die merkt man auch, weil der viel ja eleganter dabei ist.
Ja.
Also der Eau de Pluie ist wie so ein pubertierender oder sagen wir so ein junger Erwachsener und der ist halt jetzt irgendwie schon Ende 30, so wenn man ihn jetzt anthropomorphisieren wollte. Also das ist so, da ist einfach, ja.
Ja,
wobei die Frage ist, also was mich mal interessieren würde, ist, was passiert mit dem Eau de Pluie, wenn man den liegen lässt? Da will man sich eigentlich, will man für sich von dem Zeug einen Karton in den Keller tun.
Ja, das müsste man mal ausprobieren. Das ist wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich auch ein paar Jahre Spaß machen oder noch mehr Spaß machen. Also das
und eventuell halt auch zu so einer, so ein bisschen so ein, wie nennt man das denn? Ja, also der Sancerre, der ist einfach insgesamt abgerundeter, würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Ja, das ist schon irgendwie
und eine ganz vielleicht andere. Würde der Eau de Pluie das über die Jahre auch werden, ich weiß nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Nee? Dafür ist er nicht. Ich glaube nicht wirklich, dass der da sozusagen die Anlagen hat, dass er sich irgendwie wirklich nochmal, also nochmal so ein Kerl wird, ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, eigentlich ist das ein Wein, um den jetzt irgendwie zum Spaß zu trinken, ja. Also die schreiben auch, die würden den...
Lagerfähigkeit 20 Jahre, schreibt der Händler.
Vom Eau de Pluie?
Ja.
Okay.
Der Sancerre 5 Jahre, der Eau de Pluie 20, ey, das ist...
Das ist ja abgefahren, okay.
Das ist eine Einladung für einen Karton. Vielleicht hat er es auch nur dahin geschrieben, weil der Zeug demnächst kaputt geht und der hat loswerden, kann ja auch sein.
Nee, der hat den gerade erst ins Programm genommen. Wir reden übrigens von Joachim Christ und... tatsächlich habe ich sozusagen einen größeren Teil der letzten Monate damit verbracht, diesen Shop eben.
Ach, das war das, wo du gesagt hast, ja, okay,
genau.
Ich erinnere mich.
Also Jochen Christus, Weinhändler in Altwarmbüchen bei Hannover, irgendwie mit 35 Jahren Erfahrung. Und der hat einfach lange, lange Zeit mit einem sehr alten Shop-System rumhantiert.
Ich erinnere mich daran, dass ich da mal was bestellen wollte und es von dem, was ich bestellen wollte, keine Fotos gab.
Ja, ja, also Sachen. Ne? Das hat irgendwie, das hat irgendwie alles. Also es war irgendwie alt und schwierig und der wollte auch immer davon weg, aber der hatte das große Problem, dass er halt ein Warenwirtschaftsprogramm hat, was gut funktioniert irgendwie, aber sehr schwer zu pflegen war von außerhalb, sehr schwer anzukoppeln an andere Systeme und da sind irgendwie mehrere dran gescheitert. Und der Joachim hatte mich schon, als ich damals noch den originalverkorkt Shop hatte, hatte er mich gefragt, ob ich sowas nicht auch für ihn machen könnte. Und dann bin ich aber ja zu Havesco gegangen und dann konnte ich natürlich nicht für einen anderen Weinhändler irgendwie einen Shop aufsetzen, klar. Und dann hatte er mich aber, als ich dann da weg war, hat er mich gefragt, also er hatte immer noch die alte Seite und hat mich dann gefragt, ob wir das nicht nochmal angehen könnten. Und dann hatte ich mittlerweile eben den Michael Schäfer kennengelernt, der eben jetzt auch gerade irgendwie mithört und Wein trinkt und wahrscheinlich auch einen Satz in den Chat schreiben kann. Der sitzt bei C-Com in Köln und die sind eben schon lange im Geschäft mit Shop-Systemen und vor allen Dingen eben mit einem selbstprogrammierten Shop, den die, glaube ich, irgendwie für Bayer Leverkusen oder so, glaube ich, mal programmiert haben, grundsätzlich. Und der ist halt weinbegeistert und ich habe eigentlich immer jemanden gesucht, der also Technik kann, aber der eben auch Wein, also einfach auch für das Thema sozusagen brennt. Ja. Die haben eben sehr keine Kosten und Mühen gescheut da in Köln, um diesen Shop auch eben vor allen Dingen in der Kompliziertheit mit diesem Warenwirtschaftssystem dahin zu bringen, wo wir jetzt sind. Das ist alles noch nicht ganz fertig, also inhaltlich ist da auch noch viel dran zu machen, weil der im Prinzip vom Inhalt her hat sich das über 35 Jahre hinweg aufgebaut. Das ist ja immer, da kann man an vielen Ecken und Enden dran schrauben, ne? Aber was eben jetzt ein bisschen klarer zutage kommt, ist, dass der Joachim einfach ein wunderbares Weinprogramm hat, ja. Also das ist einfach, wenn du da ein bisschen drin stöberst, dann wirst du erkennen, dass da irgendwie noch Texte rein müssen, dass das alles noch nicht fertig ist, so ganz. Aber im Gegensatz zu vorher versteht man, glaube ich, jetzt einfach schon, was der für ein wunderbares, also gerade jetzt, was er für ein wunderbares Frankreich-Programm hat. Und wir werden irgendwann nochmal auf ihn zurückkommen, auch mit Sicherheit, weil er eben nicht nur diesen Shop hat, also diesen Weinladen hat, sondern eben auch noch beteiligt ist an einer Domain in Südfrankreich, Domaine de l'Horizon.
Aha.
Die er zusammen mit Thomas Teibert, also einem Weinmacher, eben betreibt und deren Weine wir auch irgendwann nochmal probieren müssen. Nur die sind eben tendenziell auch eben im eher im teureren Bereich.
Die dann Weine probieren wir die unter uns.
Ja, das können wir irgendwann mal machen. Also ich meine, ein, zwei teurere Sendungen im Jahr können wir auch machen, ne?
Ja, wir können auch eine Sondersendung machen und vorher einen Disclaimer dahin, so irgendwie so hier, Triggerwarnung.
Ja, weil die, so. das ist in Kalze, das ist direkt bei Matassa um die Ecke, bei Kubi, und das ist schon sehr schön, was die da machen. Da kommen wir irgendwann nochmal drauf zurück, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, das wollte ich nochmal loswerden, weil es sich einfach lohnt, in diesem Programm zu stöbern und.
Er hat vor allen Dingen, was ich sehr gut finde, du kannst Preisspannen anklicken.
Ja, genau. Das heißt,
du kannst anklicken. Das finde ich total super. Du kannst anklicken 0 bis 9,99 und kannst dann halt gucken, was es da so gibt. Und da gibt's halt auch Weine für 6,50.
Genau.
Und da könnte man sich jetzt mal den Spaß gönnen. Einfach alle Weine zu bestellen, die weniger als 7 Euro kosten oder irgendwie sowas. Und die mal durchzuprobieren.
Können wir mal auch mal machen.
So.
Also ich meine, jetzt die ganze Struktur
kommt jetzt. Wer nicht gleich 15, 18 Euro für eine Flasche ausgeben will. Ja. Finde ich gut.
Ne? Diese Struktur kommt jetzt von mir. Also ich habe dieses ganze Ding gestaltet. Und sozusagen die Struktur geschaffen, in Abstimmung natürlich. Aber mir war es halt, also wenn man jetzt zum Beispiel auf alle Weine geht, dann geht ja das Pop-up auf und man hat schon mal 5 verschiedene Möglichkeiten zu suchen. Ja. Also du kannst nach Weinart suchen, du kannst nach Region suchen, du kannst nach Rebsorten suchen, nach Charakter, nach Anlässen.
Nach Anlässen finde ich gut.
Ja, dann hast du noch die Winzer. Du kannst natürlich auf die Winzer klicken und dann hast du eben diese Preisspanne und nochmal die Weinart auf der rechten Seite, sodass du einfach, also
das filtert dann immer weiter, verstehe.
Ja, genau. Ich versuche ja, also worum es mir dabei ging, war, dass du, egal aus welcher Ecke du kommst, egal mit welcher Idee du in diesen Shop reinkommst, immer irgendwie eine Möglichkeit findest, eine Suchfunktion zu haben. Ja. Also suche ich jetzt nach Wein bis 9,99 €, kann ich das anklicken.
Ich habe gerade bis 9,99 € passend zu Käse. Immerhin zwei Weine.
Ja.
Ein Riesling und ein Silvaner. Ja.
Irgendwie so, ne? Also das war eigentlich mein Anliegen der ganzen
Genug Sache. Werbung.
Ja.
Machen wir jetzt den anderen auf, den letzten oder was?
Ja, bitte.
Okay, warte mal. Mach ich mal hier das Glas sauber. Tja, was halte ich denn von dem Sancerre? Der ist schon super, aber ich weiß nicht, ob ich dafür einen 20er ausgeben würde immer.
Gut, Sancerre ist immer teuer. Also kriegst du eigentlich keinen günstigen Sancerre.
Verstehe.
Was irgendwie daran liegt, dass dieses Anbaugebiet sehr klein ist und die Nachfrage sehr hoch.
Ah ja.
Die haben das, würde ich mal sagen, von vornherein einigermaßen richtig gemacht. Die haben nämlich von vornherein gesagt, oder sagen wir mal, ab dem Zeitpunkt, wo das Gebiet bekannt geworden ist, haben die einen bestimmten Preis festgesetzt. Also du kriegst eigentlich kaum trinkbaren Sancerre unter 15 Euro. Ganz selten. Ja.
Jetzt habe ich das Käppchen in den Spucknapf geschmissen. Das musst du auch erstmal schaffen. Naja.
Bei großen Weinhändlern bekommt man sowas auch schon mal günstiger natürlich. Ja. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen bekommst du Sancerre nur für relativ viel Geld. Und es verkauft sich. Also die haben keine vollen Lager. Ja. Also ich gucke jetzt mal bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Da kostet der Sancerre, der günstigste Sancerre, gerade 15,90 Euro.
Ja.
Und das musst du erstmal hinkriegen, ja? Also,
stimmt.
Ja, das musst du wirklich
erstmal hinkriegen. Ja, wenn du das bei Riesling guckst, kriegst du ihn für 4,50, ne?
Ja, eben. Ja. Das heißt, also die haben es tatsächlich geschafft, aus Sancerre eine Hochpreisregion zu machen und damit erfolgreich zu sein, wie Champagne. Witzigerweise hat Sancerre übrigens in Teilen auch den gleichen Boden wie die Champagne, nämlich eben Kreide, Kreidekalk. Ja, Kreidekalk. So. Genau, Sancerre. Ja, gut, das muss man bereit sein auszugeben. Aber man hat schon, man muss ja auch so ein bisschen Sauvignon Blanc mögen. Das ist schon auch eine sehr eigene Rebsorte, finde ich, die eben auch so ein...
Was macht die so eigen?
Ein bisschen plakativer. Also es ist eine sehr eigen aromatische Rebsorte. Also in Europa dann eben eher so dieses der stachelbeerige, grüne... dann eben diese leichten Bitternoten da drin. Das ist sehr erfolgreich, ne? Also Sauvignon Blanc ist eine sehr erfolgreiche Rebsorte. Ich glaube, wahrscheinlich die in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich die am meisten zugelegt hat von allen bekannten Rebsorten, würde ich mal sagen. Aber es ist halt auch so ein bisschen plakativer, ne? Das ist nicht so, fein. Wie ein Riesling sein kann oder wie ein Chenin auch sein kann. Das ist eben immer so ein bisschen mehr dahingerotzt. Aber in dem Fall finde ich schon auf eine sehr, sehr interessante Art. Also ich mag den Wein schon sehr gerne trinken.
Ja.
So, Chenin. Also, Cabernet Franc, würde ich jetzt mal behaupten, ist eigentlich meine persönliche, zumindest seit einigen Jahren, meine persönliche rote Lieblingsrebsorte.
Lieblingslebsorte.
Wir waren ja vor 3 Jahren da in Saumur jetzt und haben ja auch einiges probiert. Und Cabernet Franc war irgendwie immer so ein... Also kommt eigentlich erst so seit wenigen Jahren tatsächlich so ein bisschen aus dem Schatten von Cabernet Sauvignon heraus. Das ist ja quasi der Bruder von Cabernet Sauvignon, also die haben quasi gleiche Elternteile. Man merkt es, also wenn man die beiden Weine so Rebsorten nebeneinander stellt, jetzt ich sag mal vom gleichen Winzer, dann merkst du eben auch sehr klar die eine gewisse Ähnlichkeit, aber eben auch den Unterschied. Und Cabernet Franc ist sozusagen im bekannt aus Bordeaux, weil es da eine wichtige Rebsorte ist, vor allem auf der rechten Seite zusammen mit Merlot, also Saint-Emilion Pomerol und so. Und reinsortig gab es die eigentlich in Frankreich dann eben auch immer nur an der Loire. Mhm. Und da haben sie immer auch so einen Ruf gehabt, eher so ein bisschen bäuerlich zu sein. Ja, so bäuerlich erdig irgendwie, ne? Aber die hatten nie wirklich den Ruf, einen feinen Wein hervorbringen zu können. Das hat die Domaine Clos-Rougeard geändert. Die beiden Brüder Foucault, die haben eigentlich aus dieser in gewissem Maße bäuerlichen Rebsorte einen weltberühmten Wein gemacht.
Waren wir da nicht sogar?
Ja, da waren wir.
Okay.
Genau, das war dieser Keller, wo wir erst an der falschen Adresse waren, ja. Und wo ich irgendwie Blut und Wasser geschwitzt habe, weil man kommt bei Clos-Rougeard ja eigentlich gar nicht rein. Das habe ich ja nur durch Zufall geschafft, überhaupt diesen Termin zu bekommen. Und dann haben die uns aber die Adresse des neuen Kellers nicht mitgeteilt. Und dann musste ich ja noch bei Guy Bertot anrufen, also bei dem Winzer, der bei Clos-Rougeard gelernt hat. Und der ist dann mit uns dahin. Und dann war aber Nadie Foucault, das ist eher so ein Zausel, der hat uns ja dann quasi gar nicht beachtet, sondern sich mit der anderen Gruppe, die gerade da war, beschäftigt und ja. So weiter und so fort. Aber normalerweise immerhin, wir waren da, wo man sonst eigentlich nicht reinkommt. Und wir haben all die Weine probiert, die er da aufgemacht hat. Unter anderem eben auch die gereiften Weine, die heutzutage kaum noch jemand irgendwie zu Gesicht bekommt, weil alle das Zeug viel zu schnell trinken, weil man es eben auch kaum bekommt. Also Clos-Rougeard ist einfach es ist jetzt nicht einer der teuersten Weine, die man kaufen kann, aber es ist einer der Weine, die man am seltensten bekommt mittlerweile. Es ist wie die großen Burgunder vom Renommee her. Mhm. Ja, aber es gibt eben eine ganze Reihe anderer Weinmacher auch, die eben sehr gute Cabernet Francs machen. Also in Saumur, wo wir waren, aber jetzt eben auch hier in Chinon. Und Bernard Baudry gehört eben für mich auch zu einem dieser Winzer. Und ich mag diese Weine einfach total gerne, weil sie irgendwie so eine geballte Ladung Frucht haben und weil sie dabei aber einfach super frisch und saftig sind. Ja. Mhm.
Ja. Ich finde, der hat in der Nase diese Kellerfeuchte, das mag ich ja immer sehr gerne. Also im Grunde wie so ein feuchter Keller. Ein feuchter, muffiger Keller, in dem irgendwie eine Badewanne voll Sauerkirschen steht. Ja. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und das ist tatsächlich, finde ich, dieser feuchte.
Aber mit Stielen, die Sauerkirschen mit Stielen.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Und also das Cabernet Franc sozusagen dieses Bäuerliche hat, das ist ja auch richtig, ne? Selbst das findet man selbst in diesen hochfeinen Cabernet Francs von Clos-Rougeard. Und das mag ich deswegen mag ich es auch so gerne, glaube ich, weil dieses bäuerlich-erdige, sozusagen diese Scholle nie verlassen, also nie negieren, sondern das bleibt immer irgendwie drin. Und das merkst du hier auch. Also dieses Kellerfeuchte oder Erdige oder wie auch immer, Rurale, das ist irgendwie in diesem Wein mit drin. Aber dann hast du eben auch noch diese superschöne, kühle Saftigkeit, wo so diese leicht grüne Note mit drin ist.
Ne? Ja. Wobei genau. der könnte ein Stündchen in der Karaffe vertragen, finde ich.
Ja, gut, du hast jetzt irgendwie schlechte Voraussetzungen, weil du hast
den arschkalt und frisch aus dem Kühlschrank, ja, genau. Frisch aufgemacht.
Ja, das, ne? Ist ja. Natürlich scheiße, ja. Eigentlich. Tatsächlich. Ne? Also man kann den Wein super kühl trinken. Ne? Also das ist ein Wein, den kannst du auch super im Sommer auf den Tisch stellen, leicht gekühlt. Aber klar, ich meine, das ist jetzt für die Verkostung ist es jetzt irgendwie nicht optimal. Also ich habe meinen schon einfach, weil ich viel Bock drauf hatte gestern, ein Glas davon zu trinken. Ich habe ihn gestern aufgemacht und dann habe ich auch zwei Glas getrunken. Ich hätte gestern auch, also das ist so ein Wein, wo ich auch, was selten vorkommt mittlerweile, aber wo ich auch ratzeputz eine ganze Flasche von wegtrinken könnte, weil es einfach so schön frisch bleibt. Ja, also es ist so saftig frisch. Da ist überhaupt nichts Schweres dabei, ne? Da ist überhaupt nichts Ermüdendes dabei, finde ich. Und das mag ich an dieser Rebsorte, also wenn sie aus diesem Bereich von der Loire kommt, total gerne. Das gibt's auch anders. Also es gibt auch Cabernet Francs aus der Toskana zum Beispiel. Das mag ich überhaupt nicht trinken. Das ist irgendwie fett und reif, ja. Mhm. Das hat dann irgendwie 14,5 Volumenprozent, wurde im Barrique ausgebaut, irgendwie so modern, ja, geflammt. Dann hast du irgendwie so einen fetten Wein. der eigentlich gar nicht mehr...
Fette Holzmarmelade.
Ja, sowas, ne? Das hat überhaupt nichts Typisches mehr, finde ich. Ja. Das wird zwar auch alles hoch bewertet von irgendwelchen Kritikern, namhaften Kritikern, aber ich mag es überhaupt nicht trinken. Das hier mag ich trinken. Das finde ich total schön.
Ich muss ihn mal stehen lassen. Muss morgen nochmal gucken.
Ja.
Also ich merke, da ist was, aber es ist zu wenig jetzt, okay. um in Begeisterungs...
Ja, schade. Was sagt der Chat?
Geschrei. Der Chat sagt, holy shit, riecht der toll. Was ist das? Sauerkirsche? Vielleicht noch etwas grüne Paprika, auch nicht schlecht. Jedenfalls ja. Frisch und schlank.
Genau.
Mit Säure, furztrocken. Aber meine Flasche ist auch zu kalt.
Ja. Ja, genau. Das ist grüne Paprika, ist eine ganz typische Note für Cabernet sowieso, also auch für Sauvignon, aber eben auch für Cabernet Franc. Also die Cabernet Sauvignon heißt ja auch so, weil eben ein Elternteil eben tatsächlich Sauvignon Blanc ist, ne?
Ah ja.
Und das andere eben Cabernet Franc. Und dieses Pyrazin nennt sich das, also die chemische Komponente. Pyrazin ist eben diese grüne Komponente von grüner Paprika. Also die hast du sowohl in grüner Paprika als auch in Cabernet Sauvignon und in Sauvignon Blanc und ein bisschen eben auch in Cabernet Franc. Ja.
Ja.
Ja. Und das ist eine sehr schwierige Rebsorte, weil sie halt nur so ein kleines Erntefenster hat sozusagen, in der sie tatsächlich reif geerntet werden kann. Also das die Winzer müssen sehr gut aufpassen, dass sie ihn eben nicht zu grün lesen, weil dieses Grüne dann schnell unreif wirkt. Aber auch nicht zu spät lesen, weil es dann eben pappig wird und dann auch schnell irgendwie die Trauben aufplatzen und so weiter und so fort. Ja. Und Botrytis reinkommt, glaube ich. Also es ist gar nicht so einfach zu handeln, die Rebsorte. Und an der Loire, wo du verschiedene Klimaeinflüsse hast und wo es schnell halt auch mal zu kalt sein kann und so, ist das, glaube ich, echt eine Herausforderung mit der Rebsorte. Ja, soweit.
Loire. Ja, soweit Loire. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, ne?
Also ich war ja.
Wir müssen noch den Favoriten. Wir müssen noch den Favoriten küren. Das ist heute Abend auf jeden Fall Eau de Pluie, mit dem ich mich jetzt auch gleich noch ordentlich anschickern werde, habe ich mir vorgenommen. Ich habe so wenig gegessen, dass es echt kein Problem ist, mich damit mit zwei Gläsern zu besaufen.
Okay.
Von daher.
Genau. Ja, wir können nächstes Mal darüber reden, wo ich war. Also ich war 3 Tage in der Champagne und 2 Tage in München. Wo ich mich aber auch nur mit Champagner beschäftigt habe im Wesentlichen.
Der feine Herr, ja.
Der feine Herr, genau. Der feine Herr. Ja, ich war tatsächlich, um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich hatte die Möglichkeit, irgendwie einen Nachmittag und Abend bei Paul Roger in der Champagne zu verbringen. Mhm. Ein distinguiertes, kleines, unabhängiges Champagnerhaus mit sehr gutem Ruf. Und das war der Lieblingschampagner von Winston Churchill. Der sich das hat kistenweise kommen lassen und die sozusagen der beste Wein des Hauses heißt mittlerweile eben auch Winston Churchill. Ja.
Hast du eine Einladung gekriegt oder musstest du das selber zahlen?
Nee, ich habe, das war so ein bisschen kombiniert. Ich habe eine Einladung bekommen vom Verband, vom Champagnerverband, habe aber die Einreise dann selber gezahlt und den Rest haben die übernommen. Und das war jetzt in der Woche, in der wir sozusagen letztes Jahr waren wir ja in der Champagne, da war ja diese Woche mit diesen ganzen Salons der unabhängigen Winzer.
Ja.
Und die war ja eben dieses Jahr ja auch wieder und ich war dann eben 3 Tage da und bin so ein bisschen von Salon zu Salon und abends war an einen Abend war ich dann bei Paul Roger. So als Kombination. Das war nett. Also ich hatte eigentlich dieses Jahr gar nicht vor, dahin zu fahren zu diesen Salons, weil wir ja letztes Jahr schon da waren und dann kam aber eben die Anfrage, ob ich Lust hätte, irgendwie mitzufahren. Und das habe ich dann mal gemacht, weil irgendwie 3 Tage Champagner gibt Schlechteres, ne? Ja, und das bei Paul Roger war wirklich sehr, sehr nett, weil der sich tatsächlich sozusagen der Generaldirektor dieses Hauses für uns irgendwie Zeit genommen hat und uns einmal wirklich durch das ganze Weingut und die ganzen Keller geführt hat und dann haben wir die ganzen Weine verkostet und dann hat er sich mit uns, es ist einfach so ein schönes, großes, modernes Haus da in Epernay und die hatten sich dann eben einen Koch eingeladen und der hat uns dann bekocht und dann war zufälligerweise auch noch sein Vorgänger da, weil die irgendwie am nächsten Tag eine Aufsichtsratssitzung hatten und beide haben Deutsch gesprochen.
Ja.
Obwohl die eigentlich so total nach England orientiert sind, schon immer. Aber beide haben Deutsch gesprochen und wir haben irgendwie, und dann hat die Bedienung hat auch Deutsch gesprochen und der Koch, der nachher reinkam, um sich seinen Applaus sozusagen abzuholen, der hat auch Deutsch gesprochen. Das war irgendwie total verrückt.
Deutsch gesprochen, aber waren es Deutsch oder haben sie nur Deutsch gesprochen?
Nee, die haben nur Deutsch gesprochen. Das waren okay. Franzosen. Alles Franzosen. Ach so. Und das hast du jetzt, also das war schon ungewöhnlich. Und aber sehr nett. Also das war einfach ein sehr netter Abend, muss ich sagen. Und die ich mag die Champagner sehr gerne. Das ist eine tolle Champagner. Ja. So.
Ja. Ne? Dann.
Genau, wir können ja mal gucken, ob wir in der nächsten Sendung uns mal nach Franken begeben zum Andi Weigand. Ich habe noch nicht angefragt, aber das wäre ja vielleicht mal eine Maßnahme, ne?
Ja, klar. Also ja. Den empfehle ich ja blind.
Ja, ich weiß.
Also das war ja wirklich ein sehr sehr beeindruckendes Erlebnis da, den Silvaner von ihm zu trinken, weil ich Silvaner immer bisher als eher süßlichen Wein kennengelernt habe. Also süßlichen, weichen Wein. Und der hat halt einen knackigen, trockenen da gehabt. Das war echt sehr nett. Ja, warum nicht? Fragen kostet nichts.
Nö, mach ich mal. Ja. Machen wir vielleicht eine Franken-Juni-Sendung, ja.
Genau. Und jetzt habe ich gerade gedacht, aber so viel Live-Hörer haben wir nicht, dass das funktionieren würde. Ich nehme jetzt die 4 Flaschen und gehe raus und setze mich auf eine Parkbank und wer kommt, muss ein Glas mitbringen. Aber das funktioniert wahrscheinlich nicht, weil hier gerade keine alte Sau aus Berlin zuhört. Von daher beenden wir einfach diese Sendung. Das waren die Weinflaschen für Mai 2017 mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ja.
Ist nicht tot.